Ich predige heute Morgen weiter über das zweite Ich Bin-Wort. Jesus hat ja 9-mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 9 Bedeutungen. Das letzte Mal Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, der zum Vater führt. Heute, ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, die Einstiegsfrage ist, wie kommen Sie mit der Wahrheit zurecht? Gute Frage, wahrscheinlich denken Sie an konkrete Situationen, vielleicht an die Firma, vielleicht an die Diagnose des Arztes oder andere Dinge. Wahrheit ist für uns meistens mit Situationsbezug verbunden. Es gibt so eine nette Frage von einem jungen Mann an seinen Vater, der war sehr erfolgreich und jetzt steht er kurz vor dem Tod. Fragt den Vater, wie kann ich das machen, dass ich am schnellsten reich werde? Der Vater gibt die zweideutige Antwort, ehrlich währt am längsten. Da geht es auch um die Frage der Wahrheit, aber auch, was kommt dabei heraus. Zur Wahrheitsfrage gibt es das bekannte Höhlengleichnis von Plato, griechischen Philosophen. In einer Höhle sieht man von draußen nur den Schatten der Dinge. Und derjenige, der in der Höhle ist, hält diesen Schatten für die Wirklichkeit und sagt, das sind die Dinge selbst. Wenn man dann rausgeht, stellt man fest, das stimmt ja gar nicht. Der Schatten ist nicht die Wirklichkeit, sondern der Schatten wird ja von der Sonne produziert. Also eigentlich ist das Entscheidende die Sonne, die hinter allem steht. Der Plato verglich den Schatten mit der vorhandenen Wirklichkeit, das heißt mit den sichtbaren Dingen, sagte, das ist der Schatten. Und das Eigentliche sozusagen, die Wahrheit, diese göttliche Idee, die Idee des Guten, die steht hinter allem. Das heißt, die Wahrheit ist eigentlich unsichtbar, steht hinter den Dingen, das Sichtbare ist nur der Schatten, der Schein. Ja, im Alten Testament ist die Wahrheit nicht nur irgendeine Idee, sondern immer konkret. Die Wahrheit ist dort verbunden mit der Frage, was ist zuverlässig, was wird geschehen, sogar bis hin zur Aussage, dass man die Wahrheit tut. Zum Beispiel, als Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, konnte man die Wahrheit dieses Erlösers kennenlernen, der sich in der Geschichte zeigt als ein Befreier. Und wenn Jesus von der Wahrheit redet und sagt, ich bin die Wahrheit, dann steht er in dieser alttestamentlichen Tradition, Wahrheit ist immer konkret. Und indem Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, heißt es, ich offenbare euch die Wirklichkeit Gottes, die heute gilt und morgen immer noch und in Ewigkeit auch. Die Wirklichkeit seiner Liebe, seiner Vergebung, seines Wesens, das ist die Wahrheit. Da gab es ja später dann diesen berühmten Mann Pilatus. Wer mal in Israel war, kann heute noch einen Stein bewundern, wo Pilatus draufsteht, aus seinem ehemaligen Palast. Und als Jesus vor ihm stand und dann sagte, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und da fragte Pilatus so, ja, was ist Wahrheit? Das heißt, der Pilatus hatte einen griechischen Hintergrund, obwohl er Römer war. Er dachte, Wahrheit, das ist irgendwie philosophisch was Unsichtbares. Und Jesus stand eigentlich als offenbarte Wahrheit vor ihm und er hat es nicht gemerkt. Bei Jesus ist interessant, wenn Sie mal das Johannesevangelium lesen, dass er viele Sätze mit Amen anfängt. Amen, ich sage euch. In manchen Bibeln ist das übersetzt, das Amen. Da steht da nicht Amen, ich sage euch, sondern wahrlich, ich sage euch oder sowas ähnliches. Im Hebräischen ist das Wort für Glauben und Zuverlässigkeit Emunah und das Wort für Wahrheit und Treue Emet, dieselbe Wortwurzel. Also Vertrauen, Zuverlässigkeit, Treue und Wahrheit hängen an einer gemeinsamen Wurzel. Und wenn Jesus seine Sätze mit Amen anfängt, dann heißt es schon, er überhaupt anfängt zu reden, alles was ich jetzt sage, ist zuverlässig. Ja, stammt aus dieser Quelle der Treue, der Beständigkeit und deshalb könnt ihr euch ganz darauf verlassen. Ja, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme und im Alten Testament gab es ja mindestens 300 Hinweise auf diesen kommenden Messias. Einer davon steht in Jesaja 42, Vers 13, das heißt es von ihm, er trägt die Wahrheit unter die Völker. Das heißt, dieser Messias wird da nicht nur für das Volk Israel da sein, sondern die Wahrheit in die ganze Welt tragen und dort Bedeutung haben. Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Johannes 18, 37. Und hier beginnt das Problem. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. In dem Johannesbrief steht, dem ersten, dass die ganze Welt in der Gewalt des Argen liegt. Das Argen heißt des Teufels. Und Johannes 8,44 heißt es von diesem Teufel, er ist der Vater der Lüge. Und Jesus sagt dann seinen Freunden, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also interessant, die ganze Welt in der Gewalt des Argen, unter der Lüge. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Jetzt wäre natürlich die Frage, was ist eigentlich die Lüge? Und was ist die Wahrheit? Im Alten Testament gab es mal einen berühmten König, der hieß Ahab, mit seiner sehr hübschen, brutal intelligenten, grausamen Ehefrau Isabel. Und am Ende seines Lebens führte er einen Krieg gegen die Syrer und befragte vorher 400 Propheten, soll ich da hinziehen, ja oder nein? Und die 400 Leute sagten, ja, du wirst hinziehen, du wirst gewinnen. Und dann kam ein Prophet, der hieß Micha, der sagte, ja, in dem Mund deiner Propheten ist ein Lügengeist. Die verführen dich, damit du dorthin ziehst und ums Leben kommst. Denn das ist Gottes Wille, dein gottloses Leben endlich zu beenden. Und ich sage dir, ich sah die Schafe wie eine Herde auf den Bergen ohne Hirten. Das heißt, das Volk Gottes ohne König. Er war ja der Hirte. Ja, er sagte ihm also eigentlich den Tod an. Wenn sie abstimmen, 400-1, ist klar, die 400 gewinnen. Deshalb zog der König hin und kam ums Leben. An der Stelle merken wir schon etwas, Wahrheit ist nicht statistisch. Man kann darüber abstimmen, aber das bedeutet gar nichts. Wahrheit ist nicht statistisch, sondern wenn sie von Gott kommt, ist es eine offenbarte Mitteilung der Wirklichkeit Gottes. Auf der Expo gab es ein Pavillon, Planet M, von Bertelsmann. Da stand in diesem Zusammenhang dieser schöne Satz, Wahrheit ist überall. Wahrheit ist überall. Die Bibel würde sagen, stimmt nicht. Wahrheit ist in der Verbindung mit Gott. Das ist die Frage natürlich, was man darunter versteht. Und das hat bestimmte Auswirkungen. Ja, aber trotzdem die Frage, wenn die ganze Welt in der Gewalt des Argen liegt, was ist eigentlich die Lüge, von der er der Vater ist? Ich denke, es ist die Lüge über den Sinn des Lebens. Dass er den Menschen sagt, verwirkliche dich selbst, nimm dich selbst zum Maß aller Dinge, tue, was du willst, dann wirst du glücklich. Und genau das ist ja der Weg, wo Gott ausgegrenzt wird. Das ist ein praktischer Atheismus. Gott spielt keine Rolle, egal ob man an ihn glaubt oder nicht. Er wird ausgegrenzt. Insofern könnte bei dieser Philosophie natürlich die Atheisten fein raus sein, die ohnehin sagen, es gibt keinen Gott. Wobei ja gerade ein bedeutender Politiker unserer Tage, den Sie auch kennen, Gysi, von einem doch sehr durchwachsenen Hintergrund kommt, bei einer Wiedereinweihung einer Kirche, ich meine, dabei war. Was die meisten Leute sehr erstaunte, dass er sich für sowas einsetzt, wo er doch irgendwie einen ganz anderen Hintergrund hat und sagt, ja, die Leute, die halten mich für einen Atheisten, das bin ich nicht. Ich bin kein Atheist, ich bin ein Heide. Ich bin jemand, der nicht informiert ist. Ich bin durchaus noch offen und zu gewinnen. Also interessant, wo Gott auf diese oder jene Weise keine Rolle spielt, aber ja vielleicht auch erkannt wird. Jesus sagt, mein Wort ist die Wahrheit und damit taucht natürlich eine neue Messlatte auf, die bestimmte Dinge wegschiebt oder auch in Frage stellt. Kleinen Rückblick zu dieser Philosophie Stoa. Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört, Stoiker hat man gesagt. Das war eine Philosophie, die sagte, wahres Wissen führt zu rechtem Tun. Wahres Wissen führt zu rechtem Tun. Das heißt, wenn du diesen göttlichen Logos in der Welt und in dir selber erkannt hast, nach dem Motto, erkenne dich selbst, das Stichwort haben Sie sicher schon gehört, dann wird es auch zu richtigen Auswirkungen in deinem Leben führen. Wahres Wissen führt zu rechtem Tun. Frage, ob das stimmt. Jetzt wird es etwas kritisch, was ich sage, müsste man eigentlich drüber reden. Ich nehme an, Sie kennen die Psychoanalyse von Sigmund Freud entwickelt. Da geht es ja darum, dass man seine Vergangenheit kennenlernt. Ich war mal in so einem Institut, wo wir sowas wochenlang praktiziert haben, an anonymen Fällen, darüber nachgedacht, was das bedeutet. Aber was bedeutet das, wenn Sie die Wahrheit erkannt haben, warum Sie so sind, haben Sie dann auch schon die Kraft, die Dinge zu verändern? Und ich denke, da liegt der Druckschluss, dass nicht alle Erkenntnis von wahren Zusammenhängen auch schon zu einer Veränderung führt. Ja, Stoa sagte, wahres Wissen führt zu rechtem Tun. Und ich denke, bei Gott ist der Unterschied, dass er die Dinge aufdeckt, dann aber normalerweise auch noch Kraft zur Veränderung schenkt, sodass sie nicht so bleiben müssen. Ja, wenn Sie die Wahrheit erkennen, dann hieße das ja in dem Falle die Wirklichkeit Gottes durch Jesus kennenlernen, dann wäre die Frage, wodurch haben sie ihn denn erkannt, wenn sie ihn denn erkannt haben? Wodurch haben sie erkannt, dass ihnen Jesus fehlt im Leben, wenn sie das bisher erkannt haben oder es ihnen vielleicht auch noch nicht wichtig wurde? Ich denke an jemand, der es im Leben eines Kollegen erkannt hat und der dann sagte, jetzt muss man der Bibel lesen, um gegen diesen Kollegen vorzugehen, denn der erzählt ja immer so fromme Sachen, ich möchte da mal was dagegen setzen. Und diese Beschäftigung hat ihn dann persönlich selbst weitergeführt zum Glauben. In dem Fall war es sogar eine Kollegin. Ja, oder denken wir an den Rabbi Maharaj, den wir hier vor 3 oder 4 Jahren zu Gast hatten. Ich wiederhole das gerne, was er einmal in seinem Buch ausdrückt, ein ehemaliger Guru, der dann Christ wurde und als Teenager dann mit einer Mitschülerin heftigst diskutiert hat, wie man heute so schön sagt, sie niedergemacht hat. Er sagte, mit Argumenten habe ich sie wirklich platt gemacht, aber den Frieden in ihr konnte ich nicht wegdiskutieren. Das heißt, er ist da irgendwo der Wirklichkeit Gottes begegnet, die man mit Argumenten nicht einfach wegschieben kann. Oder denken Sie an die vielen Unwetter, die wir zurzeit gerade haben. Da war vor vielen Jahren, vielleicht können Sie mir die passende Jahreszahl dazu sagen, eine Sturmflut in Hamburg, wo dann ein ganzer Zigeunerstamm auf einer Elbinsel saß. Sie kennen diesen Zigeunerstamm aus dem Film Sissi, wo sie diese Kapelle spielen. Und da war vorher eine Missionarin gewesen, die hatte den Kindern von Jesus erzählt. Und die Männer sagten, ach, für die Kinder ist das ganz gut. Und den Frauen hat sie bei der Wäsche geholfen, das ist auch gut, uns interessiert das nicht. Aber als dann diese Flut stieg und sie auf der Insel saßen, und da war ja das Herunterkommen wahrscheinlich sehr schlecht, und sie dann in das Schulhaus flüchteten und dann das Wasser langsam stieg und dann mussten sie in den ersten Stock und das Wasser stieg hinterher, es war kein Licht. Und dann fingen die ersten Leute an zu beten. Jemand betete laut, das Vaterunser. Und die anderen fingen an zu schreien und auch laut zu beten, so ähnlich wie das vielleicht Ältere unter uns in den Bombennächten des letzten Krieges erlebt haben. Das heißt, einfach ihre Sicherungen waren zu Ende. Und da ist dieser ganze Zigeunerstamm zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben dann ihre Pistolen und Schlagringe und Messer weggeworfen in die Elbe und fingen an, Lieder für Jesus zu singen, statt nur andere Lieder dieser anderen Art. Ja, wodurch erkennen Menschen, dass ihnen Jesus, die Wahrheit, fehlt, dass sie bereit sind, ihr Leben ihm zu öffnen, ist sehr verschieden. Aber nur wenn Christus in ihrem Leben ist, sind sie komplett. Denn so hat Gott sie geplant, dass sie mit Christus im Herzen leben und dann zur Ehre Gottes unterwegs sind. Ja, dazu gehört natürlich auch Vergebung, gehört Erlösung, ist klar, und Befreiung von Illusionen, von Täuschungen und auch falschen Einstellungen. Wobei ich denke, das geht von ganz unten bis ganz oben. Wenn es stimmt, was man da so hört, dass auch in unserem Bundestag bei 22 von 28 Abgeordneten Toiletten man feststellen konnte, dass dort Koks konsumiert wurde, also Kokain, dann würde deutlich, dass die Leute bis in die obersten Reihen hinein Befreiung brauchen. Die Wahrheit wird euch frei machen, nicht irgendein Aufputschmittel von innen oder außen, das euch dann vorübergehend fit macht, sodass ihr Vitalität demonstrieren könnt, die auf Dauer gar nicht da ist. Ja, was bedeutet das? Die Wahrheit wird euch frei machen von Illusionen, von Täuschungen, von falschen Einstellungen und auch von Zweifeln. Ich weiß nicht, ob Sie heute oder auch früher Zweifel an Gottes Wort hatten. Ich war immer im Gottesdienst, aber ich hatte ganz viele Zweifel früher. Und da ich versuchte, ehrlich zu sein, habe ich dann beim Glaubensbekenntnis immer so bestimmte Passagen weggelassen. Es konnte also schon vorne anfangen, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer. Oh, gab es da nicht mal einen Urknall und eine Evolution oder so etwas? Dann geht es dann weiter, empfangen von der Jungfrau Maria, was ist das denn? Auferstanden von den Toten. Hat ihn jemand gesehen, erlebt? Und so gab es dann bestimmte Lücken in diesem Glaubensbekenntnis. An der Stelle habe ich eigentlich meine Vernunft über Gottes Wort gesetzt. Das heißt, ich habe nur Dinge geglaubt, die ich mir vorstellen konnte. Und da fielen eben bestimmte aus dem Raster raus. Und andere Dinge habe ich akzeptiert, weil ich sagte, ja, dass er gestorben ist für uns, das wird ja wohl so sein. Was das bedeutet, wusste ich zwar nicht, aber ich hatte es zumindest gehört. Der Martin Luther sprach mal von der Vernunft als eine Hure, sagte die Hure der Vernunft. Das heißt, menschliche Vernunft setzt sich über Gottes Wort. Ich habe früher in meiner Bibel sogar Dinge gestrichen, mit dem Bleistift durchgestrichen. Weil ich dachte, es ist irgendeine Wiederholung, irgendwo wurde die abgeschrieben, gibt es nicht. Später tat mir das leid, Aber ich habe dann manchmal zugegeben, ich verstehe es trotzdem nicht, aber ich lasse es stehen. Ich gebe zu, ich verstehe es nicht, aber ich behaupte nicht, dass es nicht so gewesen ist. Und der nächste Schritt war dann, es kennen und verstehen und annehmen zu lernen. Ja, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Da gab es einen berühmten Mathematiker, Pascal, der einmal eine Wette angeboten hat und sagte, Glauben ist doch einfach so, dass du mal so tust, als ob das die Wahrheit wäre. Ja, als ob das, was in Gottes Wort steht, die Wahrheit ist. Einfach anwenden, ausprobieren. Du gehst eigentlich gar kein Risiko ein, außer dass du vielleicht erkennst, es stimmt. Und ich hoffe, dass auf diese Weise mancher zum Glauben gekommen ist, denn der Pascal hat ja auch Gott kennen und lieben gelernt, weil er es einfach ausprobiert hat. Wer zum Glauben kommt, sagt die Bibel, bekommt geöffnete Augen. Das heißt, er versteht eine Wirklichkeit, für die er vorher blind war. Und manchmal geht es so, dass es jemand wie Schuppen von den Augen fällt, dass er etwas erkennt, was vorher ihm verschlossen war. Und ich denke an jemanden, der Jesus so neu entdeckt hatte, der dann hinterher sagte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das heißt, was ich ohne diese Verbindung formuliert habe und von daher eigentlich bedeutungslos war für mich. Jesus redet von dem Wort Gottes und sagt, dass es in alle Wahrheit führt. Er redet von dem Heiligen Geist als dem Geist der Wahrheit. Da gab es einen berühmten Christen, in diesem Fall dann schon wieder Martin Luther, aber es gibt ja auch viele andere berühmte Christen, der das Bibellesen verglich mit dem Pflücken eines Apfelbaumes. Er sagte, wenn du zu einem Apfelbaum gehst, da gibt es so eine Sonnenseite, da sind ein paar Äpfel schon früher reif, da kannst du schon hingehen und pflücken. Und wenn du später hinkommst, sind wieder andere reif. Das heißt, du wirst von dieser Wahrheit Gottes immer wieder gestärkt werden, weil sie im Moment deinem Leben entspricht. Ja? Und manche Dinge erkennst du im Moment eben noch nicht, die sind noch nicht reif für dich, aber die werden noch reif und so kannst du immer wieder hingehen und Neues pflücken. Ja, an der Stelle natürlich auch klar, wenn Jesus und sein Wort die Wahrheit ist, kommt es ja zur Konfrontation mit der Umgebung. Ich denke an einen Mann, dessen Frau zum Glauben gekommen war, und wie so mancher, der Jesus neu entdeckt hatte, ist so begeistert von ihm, dass er natürlich den Ehepartner als Ersten gewinnen möchte. Ja, wie tut man das? Man erzählt ihm, dass jetzt Jesus eine Rolle spielt bei ihr. Sie hat dann Bücher gekauft und hat sie ihm gegeben, aber er wollte gar nicht lesen. Dann hat sie so verschiedene Bücher an bestimmten passenden Stellen aufgeschlagen, einfach auf dem Tisch liegen lassen und mal am Nachttisch lag irgend so was Passendes. Und er fand das Ganze entsetzlich. Sie stellte fest, ich glaube, das ist die falsche Art, so kann ich meinen Mann nicht gewinnen. Hat sie dann alle Bücher zugelassen, nur selber die Bibel gelesen. Und er dachte ja, der Tick legt sich bald, aber er legte sich nicht. Und er merkte, das verändert meine Frau positiv. Und so nach anderthalb Jahren fing er dann an, sich selber Gott und Jesus zu öffnen. Da wir ihn kannten, kamen wir dann mit ihm ins Gespräch. Und er sagte etwas sehr Krasses. Er sagte, entweder kann ich meinen Beruf weiter ausüben oder Christ sein. Sagte ich, oh, das ist aber hart. Und dann hat er seinen Beruf beschrieben, hat gesagt, ja, ich leite eine Karosseriebauwerkstatt und bei uns wird von Anfang bis Ende gelogen. Was auf der Rechnung steht, ist immer nur zum Teil ausgeführt, werden neue Teile berechnet, alte eingebaut, werden Vermessungen aufgeführt, die nie stattgefunden haben und dies und jenes. Mir gehört die Firma nicht, ich bin nur der Leiter dieser Werkstatt und ich kann die Firma nicht verändern. Also wenn ich wirklich Christ sein möchte, kann ich hier nicht mehr weiterarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass jeder von Ihnen irgendwie über seinen Arbeitsplatz nachdenken muss, ob er ihn freigeben sollte. An vielen Arbeitsplätzen ist es nicht ganz so krass, obwohl die Wahrheitsfrage sich eigentlich immer irgendwann stellt. Was ich ihm nicht zugetraut hätte, er hat tatsächlich seinen Arbeitsplatz aufgegeben, weil er Christ werden wollte, ist dann in eine christliche Arbeit gegangen, wo er nur noch halb so viel verdiente, und ist heute immer noch mit Jesus unterwegs. Mir geht es nicht darum, dass ich als Christ den Arbeitsplatz aufgeben muss. Manche Leute werden auch führende Leiter von Industriefirmen, also die haben eine andere Entwicklung. Ja, meine Frau ist ja auch als Studentin zum Glauben gekommen, genauso wie ich als Student. Und irgendwann gab es da mal so ein Abiturtreffen bei ihr, wo auch zwei Klassenkameradinnen da waren, die inzwischen Theologie studiert haben. Und sie sprach dann so mit ihnen über den Glauben und dass sie die Bibel gerne liest und versteht und auch akzeptiert, was da drin ist. Und natürlich im Theologiestudium lernt man ja viele kritische Fragen und Zweifel und so. Und dann sagten die beiden etwas betroffen zu ihr, sag mal, haben wir nicht gemeinsam Abitur gemacht? Auf gut Deutsch, du bist doch eigentlich auch intelligent. Wie kannst du nur so primitiv glauben, haben sie nicht gesagt. Sie sagten nur, haben wir nicht gemeinsam Abitur gemacht? Ja, es gibt also schon verschiedene Reibungsflächen, wenn wir Jesus und sein Wort als Wahrheit nehmen und in unserer Umgebung Dinge anders gesehen werden. Die Auseinandersetzung findet natürlich auch im persönlichen Lebensstil statt. Vielleicht gibt es ja jemand, der bisher seinen Ehepartner regelmäßig betrogen hat, weil der oft tagelang nicht zu Hause war und da konnte man das Haus ja auch anders nutzen oder vielleicht außerhalb Kundendienst oder Beratung hatte. Bisher hat er das immer als lustvolle Eroberung verstanden und plötzlich entdeckte er, es war eine bittere Niederlage. Und ich hoffe, dass Jesus mir hilft, die Sache unter Kontrolle zu bringen und aus meinem Leben zu entfernen und Vergebung zu empfangen. Oder ein anderer hat bisher gestrotzt vor Ironie und Zynismus und dachte, das ist immer ein toller Gesprächsbeitrag und die Leute, die reagieren da ganz interessant drauf, bis er feststellt, eigentlich ist es nichts anderes als ein Ausdruck von Bitterkeit in meinem Leben, der sich in diesen Worten verbirgt. Und ich hoffe, dass ich das loskriege. Oder jemand, Sie kennen ja die Leute, wenn man so ein Foto zeigt, der dann immer sagt, schnell weiter, ich will das nicht sehen, obwohl sie ja jeden Tag so aussehen, wie auf diesem Bild. Das heißt, Leute, die sich selber ablehnen, nicht nur, wenn sie ein Foto sehen, weil sie zu ruhig sind oder zu lebhaft oder was auch immer, zu dick oder zu schlank oder eine krumme Nase haben, und plötzlich entdecken sie, das ist ja eigentlich eine Bitterkeit gegen Gott. Denn die Nase habe ich mir ja nicht selber gegeben und mein Alter habe ich auch nicht selbst gestrickt. Und ich hoffe, dass ich mich annehmen lerne und so die Bitterkeit gegen Gott verschwindet. Das heißt, die Wahrheit wirkt auch nach innen im eigenen Leben, indem sie Dinge verändert. Ja, ich habe eine neue Vokabel gelernt, die fand ich ganz interessant. Im christlichen Glauben vermitteln wir Orientierungswissen. Neue Vokabel kennen Sie sicher auch noch nicht so. Finde ich nicht schlecht, in einer orientierungslosen Zeit Orientierungswissen zu vermitteln. Natürlich nicht nur Wissen, sondern auch einzuladen, Jesus kennenzulernen. Und ich denke, an der Stelle haben wir noch ziemlich viel zu tun, wenn wir das begreifen, dass wir diese Wahrheit bezeugen, wenn es geht durch unser Leben, durch Worte, die wir sprechen, durch Kassetten, durch CDs, durch Videos, die wir verschenken oder Bücher. Denn der Mensch hat einen Anspruch auf die Wahrheit, habe ich gerade gelesen, fand ich ein sehr gutes Zitat. Der Mensch hat einen Anspruch auf die Wahrheit. Steht auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das Großartige bei Jesus finde ich, dass bei ihm Wahrheit und Liebe eine Person sind. Bei uns fällt es ja manchmal auseinander. Wahrheit kann ja sehr verletzen, wenn man sie jemand so sagt, so als Wahrhaftigkeit. Und Liebe, wenn man sie ohne Wahrheit sagt, kann sehr verführen, weil sie irgendwo an den wahren Konturen vorbeigeht. Bei Jesus ist das eine Person und ich denke, sie bereichert ihr und mein Leben. Wenn wir dieser Wahrheit vertrauen, heißt es, dass er uns zum Vater führt. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, in der Offenbarung steht mal Kapitel 22, Vers 4, Sie werden sein Angesicht schauen. Das heißt, Sie werden einmal Jesus sehen und auch den Vater und sich darüber freuen. Ja, alles zusammenzufassen wäre sehr schwer. Die Einstiegsfrage war, wie kommen Sie mit der Wahrheit zurecht? Ich muss sagen, als ich über diese Frage nachdachte, dachte ich auch zunächst mal nur an Situationen, an Sachwahrheiten, Satzwahrheiten. Aber jetzt wird wieder ganz neu deutlich, Jesus ist eigentlich die Wahrheit und deshalb ging es darum, ihn in all diese Situationen mit hineinzunehmen, um die Wirklichkeit Gottes zu erfahren in ihrem Beruf, in ihren Beziehungen, die sie haben und auch in der Beziehung zu sich selbst. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, eurer wahren Bestimmung zu führen, ein Leben mit ihm zu führen, zur Ehre Gottes. Ja, das wünsche ich Ihnen und mir und ich freue mich, dass Gott treu ist und Sie und mich liebt. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du die Wirklichkeit Gottes offenbarst, eine Wirklichkeit, die auch morgen noch zählt, die das persönliche Leben befreit, diesem Leben einen Sinn gibt, auch Vergebung, nicht nur Erkenntnis, sondern auch Veränderung. Und da möchtest du jeden von uns segnen, dass er ein ganz offenes Herz für dich hat oder neu gewinnt. Amen.